Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Sepp Liebmann-Holzmann, Betreiber Biosphärenhof Liebmann, Unternehmer im Bereich Boden- und Gewässerschutz, Klimawandelanpassung und Schutz der Biodiversität. Herzlich willkommen, Sepp Liebmann.
Hallo Ines, grüß dich.
Hallo, wir starten heute einen neuen Wasserdialog.
Schön.
Ich freue mich schon sehr, weil wir haben gesagt, wir wollen gerne über ein Thema reden, das Thema Sicherheit in Zusammenhang mit Regeneration und Wasser. Und ich finde ja das so schön, weil Wasser der Spiegel für so viele Themen sein kann und eben unter anderem auch die Sicherheit. Ja. Und haben wir gesagt, gehen wir das halt an.
Ja. In meinem Zusammenhang ist es eben so, dass ich als Landwirt und Bewirtschafter von Flächen, aber auch als Planer und Denker einer zukünftigen Kulturlandschaft, die zukunftssicher ist, das Thema Sicherheit und Wasser sehr eng verknüpft sehe, im Speziellen eben dadurch, dass durch Erhöhung der Temperatur global viel mehr Energie in der Atmosphäre ist. Und Energie in der Atmosphäre macht eben sehr viel mit dem Wasserhaushalt. Die Wasserkreisläufe verändern sich. Wir haben momentan ca. 7% mehr Wasser im Kreislauf, bedingt durch die Temperaturerhöhung. Und 7% kann dann schon ganz schön viel was machen. Vor allem, wenn man denkt, wenn es zu Wettersituationen kommt, die durch verschiedene Konstellationen entstehen, zum Beispiel eben Starkregenereignisse, wo eben die Niederschlagszelle sich nicht vom Fleck bewegt und es dadurch zu sehr hohen Niederschlagsmengen im gleichen Gebiet kommt, so wie letztes Jahr 2024 in Niederösterreich, aber auch in Teilen der Steiermark, Kärnten, wo es doch ein sehr intensives naturgefahrenes Jahr war, 2024.
Wie kann man sich das vorstellen, jetzt übers Jahr gesehen, solche 7%, nur dass man da in etwa eine Vorstellung hat? Die 7% sind ja als exponentielles Wachstum pro Grad Erwärmung zu sehen, für jeden Einzelnen. Wie ist das wahrnehmbar?
Ja, es ist an und für sich so, dass man das physikalische Naturgesetze sind. Wenn mehr Energie da ist, gibt es mehr Dynamik. Und wir sprechen jetzt momentan durchschnittlich von 1,5 Grad Erderwärmung. Wir in Österreich sind im kontinentalen Klima eher und dadurch ist es bei uns mehr. Bei uns spricht man schon eher so an die 3 Grad Erwärmung. Und das macht natürlich schon ganz viel. Und zwar im Jahr verteilt, das kann man auch nicht sagen, es ist im Endeffekt, es ist nur die Auswirkungen sind unterschiedlich im Jahr. Und die Variabilität ist auch ganz andere geworden. Also die Dynamik ist auch insofern anders geworden, dass wir früher eben klassische Wetterlagen gehabt haben und wir haben auch eigentlich mehr oder weniger einen Winter gehabt, auch in Tallagen, in niedrigen Lagen. Zwar nicht viel Schnee, aber ein bisschen Schnee. Und man sieht, dass dort eben der Schneefall schon ausfällt, dass es auch im Winter zur Dürre kommt, also Winterdürre keine Seltenheit mehr ist. Und das ist etwas, was natürlich ganz viel dann mit Landschaftswasserhaushalt macht. Und im Gegenzug sehen wir, dass die Niederschläge, wenn sie dann kommen, länger anhalten oder stärker sind, aber auch längere Pausen machen. Und der Zusammenhang mit der Sicherheit ist da eingegeben, dass eigentlich, wenn man über Sicherheit nachdenkt, ein ganz bestimmender Faktor uns sehr stark beeinflusst und das ist die Angst. Also wenn man über Sicherheit nachdenkt, haben wir meistens auch vorher auch Angst. Und Angst ist etwas, was in unserem Leben sehr viel anrichtet. Denn wie ein interessantes Buch von Roman Schmidt lautet, Angst frisst Zukunft. Und das sollte man uns auf keinen Fall für uns in den Alltag zu sehr reinkommen. Deswegen geht es eben darum, unsere Wohnumfeld, unser Arbeitsumfeld so zu gestalten, um eben Sicherheit gewährleisten zu können, auch bei Starkregen und auch bei Dürre. Und dahingehend schließt sich da auch der Kreis, warum mit der Landbewirtschaftung, mit Landbewirtschaftungsmaßnahmen man tatsächlich Sicherheit fördern kann, präventiv gegen Starkregen und Dürre etwas unternehmen kann. Allerdings ist das eine Sache, die eine gewisse Transformation mit sich bringt. Und zwar ist da das Thema Landschaft, Wasser in der Landschaft halten. Und man spricht dann auch von blau-grüner Infrastruktur, die eben diese Sicherheit durch Aufbau von Buffern in der Landschaft ermöglicht.
Mhm. Darf ich dazu kurz was fragen, was jetzt die Sicherheit angeht? Also du hast jetzt Angst erwähnt. Und wir brauchen Sicherheit wegen Angst. Jetzt ist Angst aber oft was in Menschen Panik auslöst, dass man dann eigentlich sich schnell Ergebnisse erwartet. Das ist aber jetzt genau, wir brauchen genau das Gegenteil, oder? Wir brauchen die Sicherheit, dass wir uns sozusagen, dass wir wieder Vertrauen lernen, dass die Maßnahmen, die man setzt, ja, auf die du noch genauer eingehen wirst, dass die auch greifen, aber eben ein bisschen brauchen und vielleicht nicht gleich sichtbar sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns aus dieser Angst rausnehmen, oder? Habe ich das so? Ist das der Zusammenhang?
Es ist ganz richtig. Mhm. Es ist im gesellschaftlichen, im sozialen Leben bei uns in Österreich, aber auch in anderen Ländern so, dass eher vielfach Angst geschürt wird. Und interessanterweise von Seiten, die sich erhoffen, dadurch zu profitieren. Und interessanterweise sind es auch dann dieselben, die wissenschaftliche Grundlagenarbeit, wissenschaftliche Evidenz, wissenschaftlichen Diskurs im Bereich Klimaveränderungen eher ablehnend gegenüberstehen und auch eine gewisse Wissenschaftsskepsis auch streuen. Und das ist etwas, was natürlich Angst macht. Denn es gibt so das Versprechen, ja, es wird schon alles gut gehen, wir haben das alles im Griff und man soll sich darauf verlassen. Allerdings ist es so, dass die Leute doch ein diffuses Angstgefühl haben und das noch verstärkt wird von verschiedenen Seiten, wobei man ganz klar sagen muss, wenn man die wissenschaftliche Expertise als Grundlage nimmt, wo eben schon eine große Faktensicherheit gegeben ist im wissenschaftlichen Kontext, kann man beginnen, die Herausforderungen, die uns im Haus stehen, konstruktiv ins Blickfeld zu nehmen, als Grundlage, die wissenschaftliche Evidenz als Grundlage nehmen und so mit Partnern kooperativ unser Wohnumfeld, unser Arbeitsumfeld gegenüber Naturgefahren sicherer zu gestalten. Mhm. Und dahingehend ist es eben wichtig, sich nicht der Angst zu ergeben und ganz konkret den Herausforderungen ins Auge zu blicken und die zusätzlichen Risiken, die auftreten, zu analysieren und präventiv auf diese einzugehen. So machen es auch schon Versicherungen und Banken, die ganz bewusst Risikomanagement im Bereich Landschaft und Landschaftsnutzungssystemen machen. Und das ist für uns alle äußerst relevant, egal ob wir eine Wohnung, ein Haus oder einen Betrieb in einem Einzugsgebiet haben. Denn wenn wir an die Versicherung denken und auch an Naturgefahren, weiß man, dass es in Österreich viele Gebäude, viel Infrastruktur gibt in Risikolagen. Und wenn dort etwas auftritt oder öfter etwas auftritt und es kann überall ein Starkregen kommen, dann wird die Versicherung auch analysieren und zur Einschätzung gelangen, okay, dieses Objekt in diesem Einzugsgebiet ist auf diese Weise nicht versicherbar oder das Risiko ist zu hoch und es wird diesbezüglich Einschränkungen geben. Und da schließt sich auch der Kreis, wenn wir heute etwas aufbauen wollen, etwas reparieren wollen, wenn wir regenerieren wollen, brauchen wir immer eine Basis, von dem wir ausgehen können. Ist diese Basis nicht gegeben, weil sie quasi durch Angstempfinden nicht realisierbar ist, können wir auch nichts aufbauen. Mhm. Und da ist es eben notwendig, Grundsätzliches zu besprechen in unserem Umfeld mit den Nachbarn, mit der Gemeinde, mit allen, die in unserem Einzugsgebiet tätig sind, die Landbewirtschaftungsmaßnahmen machen. Mhm. Das ist ein jeder, der Flächen versiegelt, jeder, der Flächen etwas anbaut, Lebensmittel erzeugt. Jede in Flächen in Anspruchnahme macht etwas mit der Landschaft und das muss uns eigentlich zusätzlich eben viel stärker bewusst sein, dass wir hier im Einzugsgebiet im gleichen Boot sitzen.
Mhm. Da habe ich nochmal eine kurze Frage, weil du Versicherungen erwähnt hast und Wissenschaft und oder Frage, etwas, was mir aufgefallen ist jetzt bei deinen Erklärungen. Wir sind da eigentlich wieder bei dem Punkt, wie wichtig Bildung ist. Wie wichtig es ist, dass wir über Fakten Bescheid wissen. Weil ich habe so jetzt das Gefühl, was du erklärt hast, ist, die Versicherungen machen ihre Arbeit und beschaffen sich dieses Wissen. Und wir, die Bevölkerung, Unternehmer, Gemeinden, wir sind eben auch, jeder ist eigentlich dazu aufgefordert, sich wirklich mit den Fakten auseinanderzusetzen und da kommt die Wissenschaft ins Spiel, dass wir vorbereitet sind. Und wieder das Thema Angst. Das heißt, es geht eigentlich um Lernen, es geht um Bildung. Wenn da aber die Angst drüber liegt, ist das natürlich schwierig.
Genau.
Das ist aber meinst du das, also was ist da die Rolle der Versicherungen? Sind die da sozusagen, weiß ich nicht, an einem Punkt, dass sie sich wirklich sehr genau wissenschaftlich mit Fakten orientiert mit diesen Themen auseinandersetzen und drum auch die ersten Schritte setzen und wir da hinten nach müssen eigentlich.
Es ist in etwa so, es ist immer ein wechselseitiges Spiel. Versicherungen und Banken werden aufmerksam auf Problemstellungen und die Politik reagiert insofern, dass sie im besten Fall sich informiert mit der Wissenschaft über wissenschaftliche Erkenntnisse zu Einschätzungen kommt und so dann die Rahmenbedingungen gestaltet, um eine zukünftige oder zukunftsfähige Entwicklung in Gang zu setzen. In diesem Fall Naturgefahren, Versicherungen und Banken ist es in Europa gelungen, aber man muss auch sagen, es ist kein europäisches Phänomen, sondern weltweit werden Strukturen etabliert, die es ermöglichen, Daten zu sammeln über Risikoeinflüsse. Konkret in Europa ist das die nicht finanzielle Berichterstattung, die als CSRD in die Gesetzgebung Einzug hält, wo auch Österreich dieses Jahr gesetzlich verankert hat, wie diese Berichterstattung für Unternehmen zukünftig zu erfolgen hat. Das bedeutet, Unternehmen müssen nicht nur ihre finanzielle Haushaltsgebarung, sondern auch Themen der Nachhaltigkeit, Themen des Klimaschutzes, des Biodiversitätsschutzes, Thema der Klimawandelanpassung in ihre Berichterstattung aufnehmen. Sie werden dann von Betriebsprüfern, von Wirtschaftsprüfern kontrolliert und Versicherungen und Banken nehmen diese Unterlagen als Grundlage für das Rating. Mhm. Und das ist etwas, wo man eigentlich jetzt zuerst denkt, okay, Unternehmen, auch richtig, es sind zurzeit sehr große börsennotierte Unternehmen, die das machen müssen. Allerdings ist hier der Pfad in diese Richtung, dass es auch in Zukunft auch durchaus auch KMU machen müssen. Und wenn man jetzt selbst denkt, okay, bis es mal zu den KMU kommt oder ich bin vielleicht nur eine kleine KMU, mir wird das nicht betreffen, muss man das auch von der anderen Seite sehen. Denn jedes Unternehmen, das Risikomanagement macht, spielt dieses Risikomanagement immer auch über ihre Kunden. Denn eine Risikobewertung ist immer nur so viel wert, soweit ich auch das Risiko meiner Kunden oder meinen Lieferanten auch einschätzen kann. Denn wenn ein Unternehmen irgendwo in einen Standort investiert, in einen speziellen Einzugsgebiet und dort sich herausstellt, dass die Risikobewertung negativ ist, wird es zu einem anderen Standort übergehen wollen. Und so eigentlich geht es auch beim Hausbau, zum Beispiel wir wollen ein Haus bauen oder ein Gebäude kaufen und renovieren, umbauen in einem Einzugsgebiet, das zum Beispiel schon vor 2-3 Jahren einmal Katastrophengebiet war, wo es zwar Beschwichtigungen gibt von seitens der Politik, dass das irgendwelche Maßnahmen getroffen worden sind, aber man muss immer sich vorstellen, viele Maßnahmen wirken nur sehr punktuell und die Risikobewertung geht darüber hinaus, denn es geht in Zukunft darum, oder es ist bekannt und real, dass sich starke Niederschläge eben sehr lokal auftreten können und so gesehen ein Risiko dort auch entsteht, wo man eigentlich noch nie vorher was gehabt hat.
Mhm. Nur ganz kurz, gibt es da eine Diskrepanz sozusagen, dass man teilweise das noch nicht so ernst nimmt, weil man jetzt eigentlich weiß, da sollte kein Haus gebaut werden, aber dass man das trotzdem erlaubt? Ist es das, was du jetzt beschrieben hast, dass das manchmal passiert? Oder ist es einfach eine veränderte Darstellung jetzt, dass man sich das neu anschauen muss im Vergleich zu, wie es vielleicht früher oder vor einigen Jahren oder vor Jahrzehnten beurteilt worden ist?
Ja, es gibt eigentlich, wir haben in Österreich das Problem eben, dass wir ein Bauland-Paradoxon haben. Es gibt zum einen sehr viel Leerstände und zum anderen viel gewidmetes Bauland, was jetzt schon gewidmet ist, noch nicht verbaut ist. Und es fehlt da absolut das Bewusstsein und aber auch die gesetzliche Grundlagen, diese gewidmeten Flächen nachzuarbeiten und zu schauen, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, dort Flächen zu versiegeln. Ein Beispiel, wenn ich irgendwo eher im ländlichen Bereich einen Acker mit einer Stichstraße eben erschließe, dort zwischen schon bestehenden Gebäude diesen Acker auch noch verbauen lasse, dann habe ich dort sehr starke Oberflächenversiegelung und damit fehlt mir auch in diesem Zwischenbereich, der eigentlich als blau-grüne Infrastruktur, als Buffer gedacht war, der fällt mir aus. Und für die Unterliege bedeutet das, wenn jetzt dieser Zwischenbereich auch versiegelt wird, dass für die Unterliege das Risiko größer wird. Und das Risiko aber auch sich verändert, wenn jetzt zum Beispiel ein Acker versiegelt wird und der Nachbaracker noch bestehen bleibt, wird auch der Nachbaracker auf Seiten der Wasser- und Energiebilanz sich verändern und dahingehend auch ein Schaden auftreten auf Kulturen, die dort dann etabliert werden von Landwirten.
Mhm. Unterliga, kurz noch eine Nachfrage.
Unterliga, eben, das sind eben alle, die im Einzugsgebiet von der Höhenlage niedriger sind. Mhm. Das bedeutet, und dadurch, dass es eben bei meiner Arbeit um Wasser geht und wie sich Wasser in der Landschaft bewegt und was Wasser macht, ist natürlich das Gefälle einer der Hauptfaktoren. Denn wir haben immer wieder noch die Situation, dass in ländlichen Gebieten Flächen versiegelt werden, wo man nicht drüber nachdenkt, was das mit dem Oberflächenabfluss macht. Es ist zwar vielerorts schon vorgeschrieben, es musste Oberflächenwasser vor Ort versickert werden, aber in der Praxis sieht man immer wieder, dass eben diese Versickerungsschächte, Kanäle mit Schlamm eben verlegt werden, nicht mehr diese Wirksamkeit haben, es dadurch zur Flutung auch dieser Versickerungsvertiefungen kommt, zur Verschlackung dieser Versickerungsvertiefungen und das Wasser dann wiederum oberflächlich abfließt. Und da haben dann eben die Unterlieger das Problem.
Mhm.
Nicht nur die Unterlieger, sondern es ist immer eine Kettenreaktion, die passiert. Es gibt immer unter den Unterlieger jeweils weitere Unterlieger. Und wenn ich das im Einzugsgebiet betrachte, ist dann auch natürlich irgendwo dann auch der Vorflut, der Bach, der Fluss, der dann hochwasserführend wird und dann weiter in weiterer Folge irgendwo dann auch wiederum einen Schaden anrichtet.
Mhm.
Also eine Kettenreaktion. Und wir haben es noch nicht, im Kopf haben wir es teilweise noch nicht zusammengebracht, Flächen in Anspruchnahme zusammen mit Landschaftswasserhaushalt zu denken, zusammen mit Bufferflächen, mit Einrichtung von blau-grüner Infrastruktur als Schutz zum einen, aber auch aus klimatischen Vorteilen heraus könnte man die blau-grüne Infrastruktur gut anwenden, aber sie wird eigentlich noch vielfach noch immer weggeräumt und die Situation wird verschlechtert im Einzugsgebiet.
Mhm. Ja, also du beschreibst es, so wie du das beschreibst, kann ich mir gut vorstellen, dass es in manchen Menschen Panik auslöst und dass es aber wirklich sehr sinnvoll ist, sich da mit den Fakten zu beschäftigen, weil es gibt Wege. Du hast jetzt einige Punkte erwähnt, auf die möchte ich ja gerne nachher noch genauer eingehen. Strukturelle Maßnahmen zum Beispiel, wie die blau-grüne Infrastruktur, Pufferzonen, das ist alles was man sich genauer anschauen muss, darf.
Genau,
ja,
genau.
Und das betrifft eigentlich wirklich jeden von uns, jetzt nicht nur Unternehmer, sondern auch Häuselbauer, jeden eigentlich. Also
genau.
Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Bevor wir aber über das reden, darf ich nur ganz kurz was nachfragen, weil die Unternehmen, wir werden dann nachher eher noch mal kurz drauf zurückkommen und die Gemeinden hast du auch schon erwähnt. Ist es diese sogenannte Nachhaltigkeitsberichterstattung, von der du vorher geredet hast, die Unternehmen betrifft?
Mhm. Genau.
Und die dann für die Versicherungen sozusagen Aufzeichnungen haben.
Banken und Versicherungen. Weiß,
Banken und Versicherungen, wie hoch das Risiko ist dieser Unternehmen.
Ja, es steht auch dahinter auch der Gedanke, dass man eben auch ein Verursacherprinzip mehr in die Praxis bringt. Denn es ist so, dass große Profiteure von Landnutzungsmaßnahmen, Landnutzungsveränderungen eben profitable Geschäftsmodelle in Einzugsgebiet verwirklichen. Allerdings es zu keiner Gegenüberstellung von Schadeinwirkungen dieser Nutzungsänderung kommt auf andere bereits im Einzugsgebiet befindliche Flächenanspruchnehmer. Also der Hintergedanke war auch, dass man beginnt, über die Nachhaltigkeitsberichterstattung ein Finanzierungsmodell aufzubauen, um eben Schäden zu kompensieren. Das bedeutet, dass man Verursacher, also analysiert, die Ursachen analysiert und versucht, die Auswirkungen zu kompensieren, indem man dann eben blaue, grüne Infrastruktur zum Beispiel in einem Einzugsgebiet etabliert und sicherstellt. Denn um wieder diesen Ausgleich zustande zu bringen, braucht es eben auch Fläche. Es ist immer so, dass in der Landnutzung wird eine Fläche quasi im Bereich physikalischer oder Wasserkreislauf und Energiegehalt, Energieeffizienz, Wasserbilanz schlechter, braucht es, um wieder auszugleichen, woanders Maßnahmen, diese Fläche dort zu verbessern.
Mhm.
Denn es kann nur so ein Ausgleich gelingen, denn Wasser- und Energiebilanz suchen immer ein, oder gleichen sich immer aus. Können sie das nicht, kommt es zu einem negativen Effekt. Zum Beispiel sehr viel Oberflächenabfluss oder sehr viel Sturm, sehr viel Hitze. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung, CSRD, rührt eigentlich vom Kyoto-Protokoll bis zum Green Deal, ist das im Endeffekt eine Entwicklung, die international über die Vereinten Nationen sich etabliert hat, in Europa über den Green Deal eben seinen Niederschlag gefunden hat und jetzt zurzeit eher gegenwärtig eher gebremst wird in seiner Entwicklung. Aber auch wenn nationale Regierungen oder europäische Fraktionen hier zurzeit politisch das bremsen, sind Veränderungen in der Natur, im Wasserhaushalt keine politische Sache. Da gibt es jetzt keine Periode oder Grenze. Diese Entwicklungen gehen weiter und werden Jahr für Jahr auf uns zukommen. Und diesbezüglich soll man sich da jetzt nicht in falscher Sicherheit wiegen, nur weil Interessensgruppen sagen, okay, da brauchen wir jetzt keine Angst haben oder es ist übertriebene Angstmache. Es geht nicht um das, dass uns Angst gemacht werden soll, sondern das Ziel ist, dass wir uns vorbereiten, dass wir widerstandsfähiger, resilienter werden gegenüber Naturgefahren. Und es ist, wenn man das nicht in ganz konkret der Sache annimmt und bearbeitet, wird man jedes Mal überrascht sein. Es gibt auch nicht umsonst schon den Begriff der Gummistiefelpolitik, die eigentlich nichts anderes bedeutet, wenn Politiker nach einem Hochwasserereignis ins Katastrophengebiet kommen mit Gummistiefel und sich sehr überrascht zeigen, ist es eigentlich nur ein politisches Manöver, denn wir haben eine dermaßen sichere Evidenzlage in diesem Bereich, dass tatsächlich kein Politiker überrascht ist, wirklich überrascht ist, wenn etwas passiert. Denn die Modelle zeigen das, die Ereignisse zeigen das und dahingehend braucht man da nicht überrascht sein, sondern konkret versuchen, Politik zu machen, auch in die Verwaltung zu gehen. Denn wir haben auch noch ein Riesenmanko in unserer Kommunalpolitik, die ja die oberste Instanz im Bereich Flächennutzungsänderungen ist, dass wir zwar die Infrastruktur, die Straßen, die Kanäle, den Siedlungsraum, alles planen, für jeden Bereich Ansprechpartner in der Gemeinde gibt, aber für blau-grüne Infrastruktur fühlen sich die Gemeinden noch zu wenig zuständig. Da brauchen sie Unterstützung. Denn es muss auch in Zukunft in der Verwaltung Ansprechpersonen geben, die diese Naturgefahren, die blau-grüne Infrastruktur, die Widerstandsverbesserungen in der Landschaft im Blick haben und mitplanen. Denn wir werden nicht länger umherkommen, uns über Baulandgrenzen, über ökologische und landwirtschaftliche Vorranggebiete in den Kommunen auseinanderzusetzen und so eine multifunktionale Landschaft in den Blick zu nehmen, wo es neben Straßen und Gebäude, Gewerbeindustrie, Infrastruktur auch Naturräume gibt, Wasserrückhalt gibt, Windbremse, Hitzeprävention. Das alles muss in Zukunft als Infrastruktur mitgedacht werden.
Da habe ich jetzt eine Frage. Das ist super interessant und ich höre da jetzt raus, also du hast jetzt die Infrastruktur erwähnt, dass wir eigentlich eine Struktur brauchen, dass wir zu der Sicherheit kommen, dass es eben nicht zu einer zu einer Angstmache wird, wenn jetzt wirklich, wie gesagt, ich kann es nur noch einmal sagen, ich höre das raus, wie du das beschreibst. Das kann schon passieren, dass da jemand Angst kriegt und sagt, ja, aber wie soll ich mich jetzt informieren? Wo soll ich jetzt hingehen? Was soll ich jetzt machen? Aber du hast es jetzt auch erwähnt, es soll ja in den Gemeinden Ansprechpartner geben. Es soll die Möglichkeit geben, sich informieren zu können. Und da sind wir bei dem Thema, dass Struktur oft ganz, ganz viel hilft. Struktur und Fakten, sozusagen Säulen. In dem Fall sind es Informationssäulen und Fakten, die ja Sicherheit geben können. In einer Zeit, wo wir eigentlich ganz, ganz viel Info haben. Es geht nur darum, die auch an den Mann und die Frau zu bringen. Deswegen genau. Sitzen ja wir jetzt auch da. Aber mir ist jetzt mal ganz wichtig, weil das hast du ja jetzt öfter erwähnt und ich glaube, du hast es auch andeutungsweise schon erklärt, diese blau-grüne Infrastruktur. Was ist das?
Genau. Also du hast es jetzt schon gesagt, das sind eigentlich Pfeiler, Benchmarks, die man setzen muss, die dann als Grundlage dienen und diese in Form der oder im Wesen der blau-grünen Infrastruktur ist es eigentlich die Natur selbst, die die Lösungen für uns bereitstellt. Denn jeder von uns weiß aus Beobachtungen heraus, dass es, dass Bäume Schatten machen, dass Bäume unter Bäumen sitzen, kühler ist als wie unter einem Sonnenschirm, dass wir selbst in unseren Garten eben schauen, wenn wir etwas dort anpflanzen wollen, dass uns dort die gute Erde nicht, ein starker Regen die gute Erde nicht wegschwemmt. Oder wir wissen auch, wir mulchen teilweise kleine Beete. Wir schützen es vor direkter Sonneneinstrahlung, vor Überhitzung. Im Kleinen machen wir vieles, doch im Großen passiert leider Gottes noch zu wenig. Denn so wie ich etwas versuche, im Kleinen zu schützen und mir dort Sicherheit aufzubauen, brauchen wir in Zukunft auch einen Schutz gedacht im Einzugsgebiet. Nur diesen Schutz im Einzugsgebiet kann eben nicht ein Individuum oder ein Eigentümer im Einzugsgebiet umsetzen, sondern er braucht dazu Kooperationen. Und so wie ich im Kleinen versuche, die Erde zu schützen vor Überhitzung oder vor Erosion, muss das auch im Größeren passieren. Oder noch ein Beispiel. Ich habe irgendwo gerade immer so, dass von einer Richtung, dort wo ich meine Wohnung, meine Terrasse habe, der Wind sehr stark kommt und ich baue dort einen Windschutz hin. Somit habe ich dann meinen Garten-S-Bereich dort geschützt vor Wind, was auch der Schutz vor Schlagregen dann ist. Und das Gleiche muss ich eben dann auch größer denken. Wenn ich irgendwo ein Haus habe und da kommt sehr starker Wind von einer Richtung, der Erde mittransportiert, Staub mittransportiert, abtrifft von den Feldern oder auch Gerüche etc., andere Emissionen mittransportiert, kann ich alleine da nichts machen. Allerdings, wenn das geplant wird, gut überlegt wird und kooperativ umgesetzt wird, sind das eben blaugrüne Infrastrukturmaßnahmen, die eben ganze Häusergruppen schützen. Und dahingehend ist es auch so, dass zurzeit die Kompetenz in diesem Bereich in den Gemeinden vor Ort liegt, als oberste Bauinstanz. Mhm. Und die Gemeinde alleine das allerdings nur dann wirklich machen kann, wenn zum einen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das bedeutet über Gesetze, über Richtlinien, Verordnungen. Zweitens, dazu finanzielle Mittel da sind. Stichwort Nachhaltigkeitsberichterstattung, dieser ganze Bereich der Kompensation.
Wo kommen da die finanziellen Mittel dann her?
Von den Verursachern.
Mhm. Das heißt, wenn jemand sozusagen da keine so gute Bilanz hat, dass man sozusagen Abgaben leistet.
Jemand zum Beispiel, jemand ist ein Immobilienentwickler, nimmt sehr viel Naturraum. Zum Beispiel, wir haben es ja, ob es im Grazer Becken, Leimitzer Becken, jetzt für Steiermark gesehen, oder andere Tallagen, werden im großen Stil Wohneinheiten, aber auch Gewerbeindustriegebiete gemacht. Und daneben, zum Beispiel ein Landwirt, bemerkt, dass er zunehmend Dürreprobleme bekommt. Dass seine Kulturen schneller trocken laufen, dass die Winde wärmer sind. Dann hat das jetzt da zum einen Auswirkungen aus der globalen Erwärmung, zum anderen kommen diese Veränderungen aus geänderten Energie- und Wasserbilanzen durch Flächenveränderungen, Flächeninanspruchnahmen. Und kaum jemand weiß, zum Beispiel, oder kaum ein Landwirt weiß, dass eine große versiegelte Fläche in seiner Nachbarschaft die Trockenheit auf seinen Acker steigert.
Mhm.
Und dahingehend muss es eben da auch Ausgleichszahlungen geben, denn woher sonst soll das Geld kommen?
Mhm.
Zum einen eben das Verursacherprinzip und zum anderen, zum zweiten auch Kosten, die jetzt für die Reparatur aus einem nicht angepassten Landschaftswasserhaushalt entstehen, mit einem nicht ausgeglichenen Wasser- und Energiebilanzen von verschiedenen Landnutzungsoberflächen. Also diese Reparaturkosten müssen in Zukunft für Prävention bereitgestellt werden.
Mhm.
Denn es ist ein absolut, und wenn wir das Thema nochmal von der Effizienzseite betrachten, total ineffizient, immer wieder ziemlich die gleichen Stellen zu reparieren, als sich konkret daran zu machen, die Gesamtsituation oder die Ursachen in den Blick zu nehmen und abzuschwächen.
Mhm.
Wir sind momentan noch politisch, verwaltungstechnisch noch beim Reparieren oder vielfach beim Reparieren. Doch man sieht, es gibt die Entwicklungen auf nationaler, auf Ebene des Landes, Bezirkes und Regionalentwicklungen, die versuchen eben das schon als Infrastruktur zu sehen und Einzugsgebiete auch über die Gemeinde hinaus als Region zu planen, zu analysieren und bei zukünftigen Bauansuchen oder Landnutzungsveränderungsansuchen das Thema blaugrüne Infrastruktur mitzudenken.
Ja. Darf ich dich nochmal fragen, kurz zusammengefasst, blau-grüne Infrastruktur, woher kommt das? Also blau-grün?
Es geht um Wasser und Pflanzen.
Wasser und Pflanzen.
Es geht im Grunde um Wasser und Pflanzen. Genau, wenn ich so, wie ich vorher gesagt habe, eine Windbremse ist zum Beispiel ein Windschutzwald. Also, oder wenn ich dort sehr viel Hitze habe, brauche ich verdunstende Pflanzen, die kühlen. Also die Überverdunstung von Wasser wird die Landschaft gekühlt über die Verdunstung. Und wenn ich jetzt eine ausgeräumte Landschaft habe, die sich sehr erwärmt, dann muss ich dort schauen, dass ich grüne Komponenten, offene Flächen, Gebüsche, Hecken, kleine Wälder, Gebüschstreifen, Waldstreifen etabliere und so eigentlich die Landschaft erstens vor Austrocknung schütze, zweitens vor Überhitzung schütze und drittens auch den Oberflächenabfluss zu bremsen. So jetzt ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, also wenn ich in einen Hanglage Agroforst, das heißt Baumstreifen im Ackerland integriere, habe ich eben den Windschutz, ich habe den Schutz vor Überhitzung und jeder Baum bringt mir Wasser in Versickerung und ich muss das nur im Vorfeld planen. Es ist so, dass es einer allein, auch wenn der Landwirt im besten Willen etwas machen will, aber meistens sein Acker alleine nicht dieses Einzugsgebiet schützen kann.
Ja.
Denn er nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Einzugsgebiet ist, sondern es müsste schon über den einen Acker hinaus geplant werden. Und dahingehend, da braucht es natürlich auch, da braucht es die Kommunen dazu, Regionalentwicklungsprogramme. Und es gibt sie auch schon, zum Beispiel im Bereich Klimawandelanpassungs, also klar, Zusammenschlüsse, regionale Zusammenschlüsse oder Klima-Energie-Modellregionen. Aber auch, es gibt auch in der Steiermark sehr lobenswert zu erwähnen, das Projekt Naturverbunden, wo eben auch blaugrüne Infrastruktur in die Landschaft zurückgebracht werden soll, um zum einen auch die Biodiversität zu fördern. Zum anderen können die gleichen Elemente, die die Biodiversität fördern, sprich Insektenbestäuber und Wild im Generellen auch wiederum Lebensräume zurückgibt oder Verbindungsmöglichkeiten zu den einzelnen Inselhabitaten ermöglicht, dass diese Strukturen auch dann Wasser zurückhalten, die Landschaft kühlen etc.
Mhm. Also das heißt, es gibt da ja schon einige Möglichkeiten.
Ja, und das Blaue habe ich dir jetzt noch vorenthalten.
Ah ja, genau.
Ja, ja, super. Das Grüne ist eigentlich alles, was wächst, was verdunsten kann. Mhm. Also Evapotranspiration ist da das Wort dafür, Wasser und verdunstende Kühlung, ganz kurz erklärt. Mhm. Und das andere ist, das Blaue ist tatsächlich Wasser. Ja. Das bedeutet, wenn wir bei starken Regenereignissen das Wasser nicht bis zum tiefsten Punkt oberflächlich abfließen lassen, bedeutet es, dass wir das Wasser auf Etappen kaskadenartig in der Landschaft zurückhalten. Das könnte zum Beispiel, wenn ich wo einen Graben habe, der als Begleitinfrastruktur von einem Aufschließungsweg dient, könnte ich diesen Graben auf alle 100 Meter mit einer Erweiterung oder einer Vertiefung, einem kleinen Becken versehen, sodass es immer wieder dazwischen Bereiche gibt, wo sich Wasser ansammeln kann. Und erst wenn das Wasser dort genug ist, beziehungsweise nicht mehr dort auf diesen Bereich gehalten werden kann, fließt es in den nächsten Bereich und wird dort gehalten. Sodass unterm Strich am Ende, wo vorher sehr, sehr viel oder fast alles angekommen ist, nur mehr ein Bruchteil von dem ankommt. Und mit dieser blauen Infrastruktur, mit dieser Wasserrückhalt in der Landschaft, auf Etappen, kaskadenartig, habe ich eben natürlich dann auch dort wiederum das Wasser, das zur Verdunstung dient, wiederum kühlt oder eben von der Vegetation eben natürlich aufgenommen werden kann. Also das spielt sehr stark zusammen und das ist eben mit blauer Infrastruktur gemeint.
Naja, das ist super interessant. Und es ist eben, so wie du erklärt hast, passiert ja in die Richtung auch schon viel und es wird gearbeitet. Aber es braucht Zeit. Ist es einfach so, dass es wirklich auch dieses Bewusstsein jetzt braucht, auch für die Bevölkerung, dass man weiß, okay, es wird gearbeitet dran, es braucht Zeit, dass das greift und es braucht die Unterstützung.
Ja. Ja, es ist so mit dem Bewusstsein, das ist natürlich klar, was wir hier machen, ist ja Bewusstseinsarbeit. Mhm. Aber das Bewusstsein muss zum einen mal entstehen und das Zweite muss es auch von dem, der das verstanden hat, auch gefordert werden.
Ja.
Denn wir haben immer wieder Situationen, wenn wir die Entwicklungen in der Politik ansehen, kann man durchaus sprechen von Politik auf Sicht. Das bedeutet, wenn ein Problem entsteht oder verschiedene Probleme bekommen, dann Aufmerksamkeit, wenn zum Beispiel bei einem Problem sehr viel Druck entsteht, wird dieses Problem eher behandelt als wie ein Problem, das zwar da ist und erkannt ist, aber dort, wo es keinen Druck gibt. Mhm. Wie entsteht Druck auf Politik oder Politik auf Sicht, ist sehr stark in Abhängigkeit von Interessensgruppen, die gewisses Gewicht in die Waagschale legen können, um eben die Politik dazu zu bewegen, Rahmenbedingungen für den jeweiligen Sinn zu verbessern. Leider Gottes wir, die meisten Privatleute, nicht oder haben schwer damit, ihre Interessen oftmals durchzusetzen, denn sie als, weil sie als, als Einzelpersonen agieren. Und dahingehend braucht es eben auch da, wenn das Bewusstsein steigt, dass auch das eigene Hab und Gut betroffen sein kann. Und wenn man weiß, wie man es schützen kann, jetzt über den eigenen Grund hinaus, dann ist es eben der nächste Schritt, dass man im Einzugsgebiet Verbündete sucht und eben diese blau-grüne Infrastruktur zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit im Einzugsgebiet auch einfordert. Das geht auch dann in diese Richtung, sollte irgendwo wiederum zwischen im Einzugsgebiet zum Beispiel ein Acker versiegelt werden und man weiß von der Wichtigkeit dieses Grünraums dort, von seinen Funktionen, das sind eben Ökosystemfunktionen, die dieser Naturraum zu erfüllen hat, und der fällt dann weg, dann kann man auch anders agieren, wenn man sagt, okay, wenn ihr da was baut, dann müssen wir allerdings auch darüber reden, über Kompensation, beziehungsweise würde dieses Bauwerk oder diese weitere Inanspruchnahme die Gesamtenergie- und Wasserbilanz in unserem Einzugsgebiet den Hebel in eine Richtung drehen, sodass man nicht, dass sich dadurch immer ein Schaden ergibt. Das heißt, das Wasser kann einfach nicht mehr weg oder die Hitze wird noch mehr gesteigert, dann ist es einfach auch absolut zu überdenken, das Projekt, ob man es dort in diesem Gebiet, in diesem Einzugsgebiet überhaupt noch angesichts der Klimaveränderungen realisieren darf.
Also zusammengefasst, Augen und Ohren offen halten, was passiert in der Gemeinde und drüber reden.
Natürlich,
und bewusst
werden,
dem
bewusst werden.
Ja. Wissenschaftlich orientiert, aufgrund von Daten, die ja existieren,
genau.
Argumentieren.
Genau.
Ja.
Und man kann auch heutzutage sehr gut schon die Sachen ausrechnen. Also wenn ich heute in ein Einzugsgebiet die Hangwasserkarte heranziehe, sehe, wo die wasserabführenden Vertiefungen sind und ich stehe dort in diesem Bereich, oder es kommt dazwischen ein Gebäude, der würde diesen Abflusssituation verändern, dann muss ich das auch zum einen mal einschätzen können. Zum zweiten brauche ich evidenzbasierte Grundlage. Das heißt, ich kann das analysieren, ich kann das bewerten lassen. Es gibt Fachleute, die ganz klar sagen können, wie die Zusammenhänge dann im Einzugsgebiet sich verändern und ob das kompensierbar ist oder mit welchen Maßnahmen es kompensierbar wäre. Und der nächste Schritt ist eben tatsächlich, über die Raumplanung, einer regionalen Raumplanung auch tatsächlich auch zu sagen, okay, wir können das dort nicht machen, auch wenn es schon lang gewidmet ist, denn die Rahmenbedingungen haben sich verändert in diesem Einzugsgebiet. Das vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren gewidmet worden ist, zur damaligen Zeit ist jetzt nicht mehr umsetzbar, denn die Naturgefahren sind größer geworden, das Risiko ist größer geworden. Wir brauchen diesen Naturraum, um zukunftsfähig und widerstandsfähig zu sein.
Da wird es noch eine Frage, weil das wollte ich dir eben vorher schon fragen, was jetzt jeder Einzelne eigentlich machen kann. Und man kann ja wirklich, wenn man ruhig bleibt und faktenorientiert bleibt, kann man sich informieren. Aber natürlich, du hast jetzt was erwähnt, es braucht natürlich Fachmenschen, Experten, die das analysieren. Wohin kann man sich da wenden? Wie ist das? Das ist ja dann auch wieder eine finanzielle Frage. Es ist eine zeitliche Frage. Es geht aber trotzdem darum, dass man hinschaut und dabei bleibt. Aber hast du da einen Tipp, was man machen kann?
Ja, es ist so, wie ich nehme da immer die Analogie zur Hilfe. Wenn ich heute ein Gebäude baue, brauche ich verschiedene Gutachten. Zum Beispiel ein geologisches Gutachten, wenn ich dort Erdbewegung mache. Und in Zukunft wird es eben auch da Gutachter geben, die eben die Gesamtenergie- und Wasserbilanz analysieren und auch diese die Naturgefahren-Check und Naturgefahrenbewertung eben vornehmen und eben so eben tatsächlich auch im Zuge einer Genehmigung, im Vorfeld einer Genehmigung ihre Expertise abgeben. Und da bin ich eben wieder auch bei der Verwaltung, die zuerst von der Politik installiert werden muss, um eben diese Fachleute, diese Infrastruktur für Beratung und Planung und eben Realisierung eben auch aufzubauen in der Region. Das passiert allmählich. Ich setze große Hoffnung in der zukünftig geplanten neuen Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern, wo man eben jetzt schon die Landeshauptmannkonferenz hat das angesprochen. In Salzburg, Landeshauptmann, als Vorsitzender der Landeshauptmannkonferenz, hat ganz klar gesagt, es ist möglich zurzeit aus Kostendruck heraus, den Kostendruck heraus, Strukturmaßnahmen vielleicht umzusetzen, die vor etlichen Jahren noch nicht möglich waren. Und das kann nämlich so etwas sein, dass man sagt, okay, dass man die Kompetenzen insoweit anschaut und verteilt, dass man einen regionalen Bezug hat und so eben ganze Einzugsgebiete mitdenken kann und mitentwickeln kann. Blau-grüne Struktur über Gemeindegrenzen darüber hinaus mitentwickeln kann. Das ist Hochwasserschutz, das ist Katastrophenschutz, das ist Schutz vor Dürre. Und das braucht es. Und dazu braucht es allerdings Rahmenbedingungen. Und die in Österreich sehr entscheidend ist eben die Kompetenzverteilung.
Ja.
Und der Budgetausgleich und die Finanzgebarung, Ausgleich Bund, Land, Gemeinden.
Danke, Sepp. Das ist ein sehr interessanter Einblick. Und ich kann es nur noch einmal sagen, wenn ich jetzt, also wir haben jetzt einige Beteiligte erwähnt, oder du eigentlich, ja, die dazu beitragen können, dass sie da was bewegt in Zukunft und auch jetzt. Für jeden Einzelnen ist für mich dann die Chance, eigentlich die wirklich nachzufragen, oder? Gibt es eine Analyse? Gibt es, also nur um das jetzt abzuschließen, dass man wirklich sagen kann, jeder Einzelne kann nachfragen bei der Gemeinde oder gibt es für dieses Bauvorhaben Analysen und sonst wirklich sagen, das braucht es, darauf hinweisen?
Ja, also beginnen kann das Ganze ganz relativ einfach über Beobachtung und bereits erlebte Situationen, wo man eigentlich weiß, wo das Wasser herkommt oder wie die Zusammenhänge in seinem Umfeld sind. Und man zum einen diese Themen anspricht, zum zweiten auch auf mögliche Partner hinweist. Denn es können eben Landwirte, Flächenbewirtschafter sehr gute Partner sein in Zukunft, die unsere Landschaft, unsere Kulturlandschaft zukunftsfähig zu machen. Und das wiederum würden zum einen dieser Strukturwandel in der Landwirtschaft auch abschwächen, denn Land- und Forstwirte können mehr als wie quasi nur Lebensmittel erzeugen oder nur Materialien aus dem Wald holen etc. Sie können auch den Landschaftswasserhaushalt verbessern, helfen die Landschaft zu kühlen, und diese Leistungen müssen natürlich auch dann bezahlt werden, wo wir wiederum sind bei den zuvor besprochenen Themen der Kompensation. Und so eigentlich kann man zum einen Kreislaufwirtschaft mitdenken, man kann die Einkommenssituation land- und forstwirtschaftlicher Betriebe verbessern, man kann lokal, regional in sehr gute Kooperationen eintreten, die nachhaltig ihre Wirkung entfalten. Und dieser Schritt ist zu gehen, das ist der logische nächste Schritt, und einfach die Angst beiseite schieben. Natürlich den Herausforderungen bewusst zu sein, allerdings einen Weg einschlagen, um konstruktiv, präventiv tätig zu werden.
Danke.
Vielen Dank, Ines. Immer wieder toll, mit dir zu sprechen. Ich danke dir.
Es gefällt mir. Danke.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments, Business Solutions for Integral Life Work. Mit Ines Ehrbar und Gästen.